Geh aus meinem Kopf.
Hallo Husband.
Hello Wife.
Once again. Schön, dich zu sehen.
Ja, kann ich nur zurückgeben. Ist eine Weile her, dass wir hier gesessen haben.
Ja, paar Tage.
Genau.
Und was ist passiert in der Zwischenzeit?
Bei mir nicht viel Spektakuläres. Doch eine Sache, ich konnte mich riesig freuen, an den Briefkasten zu gehen.
Stimmt.
Und Post für meinen Liebling rauszuholen.
Yes.
Was nach dem Öffnen und Durchlesen mich sehr stolz gemacht hat, mein Schatz.
Was war das?
Das weiß ich auch nicht genau.
Okay.
Ach, da steht eine Erinnerung, dass ich Baguette backen kann,
okay.
Darf. Aber wir wollen ja nicht über mich reden und nicht über Baguettes. Was hat mich stolz gemacht? Du darfst es selber berichten. Was ist das? Dein Telefon.
Ach, mein
Noch
Vater.
Viel besser.
Okay, wir kommen gleich wieder.
We are back.
So, Telefon auf lautlos jetzt. Weißt du, was ich total lustig finde? Ich schaue auf mein Display, sehe die Nummer meines Vaters und sage sofort in meinem Ursprungsdialekt, my father.
Hast du es gesagt?
Ja, my father. Normalerweise spreche ich ja Hochdeutsch. Aber
I, meine Mutter.
Wenn ich scheinbar seinen Namen nur sehe, dann verfalle ich direkt in Dialekt. Mein Vater.
Mein Freund, ich nenne ihn jetzt Willi, der macht das immer ganz bewusst, wenn der lebt und, in Süddeutschland. Und wenn der geschäftlich mit Leuten zu tun hat, die auch in Süddeutschland, in Süddeutschland ist, man sagt nämlich Deutschland.
Sagt man das?
Nein, sagt man natürlich nicht. Wenn der bei denen, dann verfällt er aber ganz bewusst in dieses Schwäbische.
Schwäbisch.
Einfach, um mehr Nähe zu erzeugen. Das klappt aber auch wirklich echt gut.
Ja, die Schwaben sind aber auch eigen. Die stehen da auch drauf. Also, die stehen da auch dazu.
Ja, ja, wobei die...
Im Geschäftlichen.
Ja, aber die haben auch so unterschiedliche Dialekte. Also von... Na ja, okay, es gibt die Schwaben, dann gibt es die Badenser und also das ist schon, ich habe jetzt zum Glück lange genug mit den Jungs und Mädels so zu tun und verstehe die ganz gut.
However. Ich habe Post aus Berlin bekommen, da waren wir nämlich stehen geblieben.
Jetzt muss ich peinlich wieder sagen, wieso Berlin? Ist das wirklich Berlin?
Ja klar, ist das Berlin.
Habe ich nie mitbekommen. Ernsthaft?
Ja, also ich habe die letzten 3 Jahre studiert nebenbei und quasi ist mein Studienplace war Berlin, aber virtuell quasi. Oder, ja,
schön, dass
da hat man mir die, in Berlin hat man mir meine Prüfungsunterlagen ausgewertet. Ja.
Sag doch ruhig die Schule, das darf man, die sind ja toll.
Die Freie Journalistenschule Berlin ist das, Schatz.
Ja.
Genau, und da habe ich jetzt die letzten paar Wochen meine Abschlussarbeit geschrieben und habe das Ergebnis am Montag im Briefkasten gehabt.
Ja. Man muss dazu sagen, für alle, die es noch nicht wussten, das Geheule die Woche davor war schlimm. Also man muss dazu sagen, meine Frau ist toll, die ist super, die ist fleißig, die ist ein Streber. Die hat aber auch was am Kopf und die hat alle anderen Arbeiten davor wirklich...
Was, die hat was am Kopf?
Die hat was am Kopf. Nein, die hat was im Kopf. Am Kopf hat die auch was, aber das ist egal. Das ist ja mal. Das wird mal später.
Das schneide ich raus.
So, das schreibe ich. Nein, das bleibt drin, dass du was im Kopf hast. Und heult aber immer rum. Ich hoffe ja, dass sie mir nicht zurückschreiben, dass ich durchgefallen bin. Ich kann es verraten. 1,0. Volle Punktzahl. Okay, nein, 2 haben gefehlt.
Zwei Punkte haben gefehlt zur vollen Punktzahl. Ja. So, jetzt ist das Studium beendet. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Podcast mit meinem Mann.
Warten darauf, dass es wärmer wird und wieder Golf spielen gehen.
Ja, das stimmt. Das ist ein Plan.
Ja. Und ansonsten? Wir haben immer noch ein 1000er Puzzle zu Ende zu bringen. Wo du mir bis dato nicht die große Hilfe warst.
Ja.
Wir hatten da, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge
gesprochen.
Ja, also es hat sich nichts geändert. Das Puzzle liegt genauso da wie vorher. Meine Frau hat, doch, du hast mir vor 3 Tagen geholfen, hast dann auf die, von den 1000 Teilen auf die 500, die draußen lang geguckt, die anderen 500, die eingepackt
hab
waren,
hast du die hat er so verpackt.
Nichtachtung bestraft und dich gewundert, dass du nicht vorankommst.
Genau. Also die Puzzle-Strategie, dass man also verschiedenste Kästchen bildet, um da verschiedenste Ecken reinzulegen, die war mir aber auch neu. Also du hast ja, weiß ich nicht, 6 Kästen gebildet.
Ja, du hast doch
in jedem Kasten irgendwie was anderes von dem Puzzle. Da muss man erstmal wissen, dass das so funktionieren könnte.
Sagt dir das Internet. Du sollst vorsortieren.
Das finde ich auch wieder so geil.
Du
kaufst ein Puzzle. Andere Menschen, so wie ich, die
sind... Nein.
Wir haben das Puzzle gekauft. Aber... Ich würde mich da jetzt, ich konnte ja nicht, ich habe ja studiert, aber ich hätte mich daran gesetzt und hätte einfach gepuzzelt. Und dann gibt es Menschen, die gucken im Internet, wie man am besten puzzelt. Dazu gehörst du. Und dann hat das zur Folge, dass es irgendwie 6 Kästchen am Ende hat, wo ich gar nicht weiß, dass da irgendwelche Puzzleteile drin liegen können.
Was hast denn du gedacht, was da oben, warum die oben draufstehen? Was hast du gedacht, was da drin ist?
Keine Ahnung.
Am besten Fall hättest du noch geschüttelt. Und ich habe die nämlich, man muss das, ich hab die in den Kästen flach reingelegt, sortiert. Ey, das hätte noch gefehlt, wenn du die geschüttelt hättest.
Und dann hätte ich sie halt geschüttelt.
Ja, dann wäre alles durcheinander gewesen, weil die sind ja in dem einzelnen Kästen sind die ja auch sortiert nach
nicht den, dein Ernst.
Ja, doch, natürlich. Da hast du gedacht, ich habe die, warum soll ich die denn sortieren?
Aber es gibt jetzt keinen großen Unterschied zwischen schütteln und durchwühlen, oder?
Na, da die hier schon vorsortiert sind, also da gibt es halt gelbe Flächen, grüne Flächen, rote Flächen und dann sind die innerhalb dieser Kiste auch sortiert. Und beziehungsweise bei dem Puzzle, was wir machen, gibt es ja so Teilbereiche.
Okay, die waren sortiert. Lass uns über was anderes reden.
Die, hast du doch geschüttelt?
Nee, aber gerührt.
In die Kisten?
Ja, klar, habe ich da drin rumgerührt, um zu gucken, was also, da alles drin ist.
So ein paar waren umgedreht.
Mhm. Okay, komm.
Okay, also das Thema Puzzle ist hiermit abgehakt. Ich mache dann irgendwann, fange dann wieder neu an.
Meine so schlimm ist ja nicht. Ich habe ja nicht alles auseinandergerissen, was du schon zusammengebaut hast.
Nein, das nicht.
Nee.
Okay. So, was fängst du noch mit deiner Zeit an, wenn du jetzt nicht mehr studierst?
Boah, ich gehe ab und zu joggen. Und heute habe ich Gymnastik gemacht. Ja. Ja, ich habe auch mal wieder gelesen zwischendrin. Rap. Ist ja zu warm hier drin. Ja. Bei mir im Büro ist wärmer als bei dir, ne?
Ja. Bei mir ist die Eishöhle und bei dir ist die Sauna. Mhm. Und dabei ist nur eine Etage dazwischen. Wir sind ja im Prinzip direkt übereinander.
Ja.
Großartig. Toll.
Ich finde das super hier.
Alles falsch gemacht. Ich finde mein Büro schön, aber halt nur kalt.
Ja. Ich bin nämlich seit Corona ins Gästezimmer gezogen mit meinem Büro.
Hm.
Ja.
Kann es sein, dass wir das schon mal erklärt haben?
Na.
In Folge 0?
Schatz, das weiß doch eh keiner mehr. Wenn du das schon nicht mehr weißt, wer soll das wissen?
Okay. Also du bist jetzt hier in dem Gästezimmer.
Genau.
In dem dann trotzdem noch Gäste schlafen können.
Wenn denn mal welche kämen. Aber das ist ja ein anderes Thema.
Oh, wäre das schön. Aber gut, darüber wollen wir nicht reden. Nee,
aber was ich dir noch sagen wollte, ich habe mit einer unserer Freunde telefoniert gestern. Die hat unseren letzten Podcast gehört zum Thema Heimat. Und die hatte, so wie ich, auch eine Oma, die Bäuerin war. Und dann hat sie gesagt, sie hat sich so wiedererkannt, auch mit dem Erbsenessen und so weiter. Und liebt Lebertran heute noch, unfassbar, kann ich gar nicht verstehen. Und hat furchtbar gerne, weil das fand sie lecker, ich darf das auch erzählen, das hat sie gesagt, hat gerne das Katzenfutter, Katzen war es, ne?
Ich du hast Katzen gesagt,
Katzen, ja. Habe ich dir gestern erzählt, das Katzenfutter ihrer Tante aufgegessen.
Lustigerweise hast du gestern gesagt, ach guck mal, Erinnerung, Freundin, als die Rind die Werbung lief, das ist übrigens Hundefutter.
Genau, das ist Hundefutter.
Da hast du an...
Also ich habe auch Katzenfutter gegessen, aber diese Breckis hieß es, glaube ich. Also dieses Trockenfutter, das haben wir auch ganz gern gegessen.
Im Ernsthaft? Also wirklich?
Ja, klar.
Also ich habe jedes Futter von den Katzen und ich hatte ja früher Hunde, das Trockenfutter habe ich natürlich auch immer probiert. Weil ich gesagt habe, wenn man einen Hund hat, ist dann probiert. Aber ganz ehrlich, hat nie geschmeckt.
Doch. Kennst du diese, ich glaube, das war auch für Hunde, Hundetrops, so Hundeschokolade. Die sahen so aus wie so kleine...
Hat diese Leckerlis, die auch die Hundetrainer nehmen? Oder was?
Weiß ich nicht, war noch nie beim Hundetrainer. Wäre kein Hund.
Ja, oder auch, aber auch wenn du einen Hund was beibringst, hast du immer so ein Säckchen.
So mit weißer Schokolade quasi überzogen. Oh, die haben wir auch ganz gern gegessen. Oh, lecker, lecker. Ja.
Wusstest du, dass es jetzt kein Scheiß, es gibt Rezept-Kochbücher für Hundefutter und Katzenfutter?
Für den Mensch oder für die Tiere kochen.
Nein, dass du als Mensch ein Gericht aus Katzenfutter oder Hundefutter zubereitest. Nö. Da gibt es Kochbücher.
Sollen wir da mal nach kochen? Nichts mehr. Nein. So, ich wüsste, wen wir einladen.
Stimmt. Also du weißt, wer gemeint ist, ne? Die du da und hoffentlich zuhörst jetzt.
Guten Appetit,
weil du nächstes Mal zu uns kommst. Ich habe aber das Gefühl, dein Mann spielt nicht mit.
Stimmt, der ist dann noch schneegiger.
Ja.
Der isst noch nicht mal Hundefutter.
Ein Gourmet vor dem Herrn.
Gut, also, ja. Was noch?
Was du jetzt noch machen willst?
Nee, sag mal so, über was sprechen wir denn heute? Hast du ein Thema?
Nicht direkt, ich habe gedacht, wir lassen uns so ein bisschen treiben heute.
Mhm.
Wir reden ja gerne über die Highlights. Dein Highlight war natürlich auf jeden Fall dein Studium beendet, was ich auch sehr begrüße. Auch wenn du jetzt mit deiner Zeit nichts anzufangen weißt.
Ich überlege schon, was ich jetzt noch studieren könnte. Was machst du da schon?
Jetzt klingelt mein Telefon. Ich habe es auf Lautlos, aber ich habe weggedrückt.
Ist heute ein bisschen anstrengend.
Heute ist anstrengend, ne?
Und jetzt war das wichtig?
Nein, das war nicht wichtig. Sonst hätte ich ja nicht weggedrückt. Sonst hätte ich gesagt, lass uns eine Pause machen.
Okay.
So. Wir können aber nicht schon wieder über das Wetter reden, obwohl das ganz erstaunlich ist, dass wir jetzt am Wochenende 17 Grad bekommen.
Wir reden ja gar nicht so oft über das Wetter. Nee, ich hätte noch mal so zum Thema Heimat hätte ich noch mal was.
Okay.
Weil ich habe ja letztens beim Frühstück, da warst du noch im Bett und dann war mir langweilig und dann habe ich deine Stasi-Akte gefunden und habe die gelesen.
Ach so, aber ist schon ein bisschen her.
Ja, vor Weihnachten war das.
Stimmt. Mhm. Wie, und meine Heimat war die Stasi oder wie? Oder wie?
Nein.
Okay.
Aber beim Thema Heimat, dann fiel mir nochmal DDR ein und deine Flucht aus. Nein, du bist ja nicht geflogen.
Ich bin nicht da.
Lass, vielleicht erzählst du darüber mal ein bisschen
heute. Ich bin ausgereist, ganz normal.
Mit deiner Ausreise.
Ja.
Magst du
da 1984 was bin ich ausgereist. Ich hatte halt das große Glück, in dieser Ausreisewelle 1984 zu rutschen. Also unzufrieden mit der DDR war ich schon immer. Ich war ja verdammt jung. Ich war ja 21, als ich dann letztendlich von Berlin-Ost nach Berlin-West ganz offiziell ausreisen durfte.
Erzähl mal, wie du das angestellt hast. Ich fand das immer wieder spannend.
Ich habe das, die Unzufriedenheit in der DDR, die war ja bei vielen Menschen da, die wenigsten haben es. Also es haben einige ausgesprochen, die meisten nicht. Es gab auch viele, die sich sehr wohlgefühlt haben in der DDR. Also grundsätzlich habe ich mich auch, was die Menschen betrifft, auch wirklich wohlgefühlt. Aber dieses eingesperrt sein und dieses nirgendwo hinreisen dürfen und die ganzen Verbote.
Wann hast du das erste Mal so für dich realisiert? Wie alt warst du? Kannst du das sagen? Dass du gemerkt hast,
ich glaube, als ich damals die Ausbildung, also mit 16 so, vorher 15, nicht. 16, doch, ja, also doch, wenn ich überlege, also diese Unzufriedenheit, nicht, also zum Beispiel nicht reisen zu dürfen und das Verbot, gewisse Schriftsteller zu lesen, das hat mich schon ja mit 14 gestört. Also ich habe mit 14 oder 15 habe ich damals gelesen von Jack Kerouac On the Road. Mhm. Hat mich wahnsinnig beeindruckt. Das ist ja so ein Roadmovie in den 50er, 60er Jahren von einem, der eben kreuz und quer durch die USA. Und da kam auch so eine USA-Sehnsucht bei mir hoch. Mhm. Und für mich war völlig klar in der DDR, ich werde halt nie in die USA reisen dürfen. Also das war ausgeschlossen. Und auch was Musik betraf.
Wann hast du denn das erste Mal so realisiert? Kannst du es noch sagen? Mit 10 oder mit 11? Oder?
Na, ich denke eher so mit 14.
Okay.
Also vorher warst du in deiner heilkleinen DDR-Welt, die war okay. Mhm. Und ich hatte ja eine tolle Kindheit. Also seitdem ich 6 bin, lebe ich mit meiner Mutter alleine und habe mit meiner Mutter alleine gelebt. Nee, nicht seitdem ich 6 bin, lebe ich mit meiner Mutter alleine.
Das ist ganz blöd. Das wüsste ich aber.
Aber ich bin ja auch schon als Baby geboren, wie du dich von der letzten Folge erinnerst. Ich bin anders. Ich bin als Baby geboren und seitdem ich 6 bin, lebe ich mit meiner Mutter allein.
Ich bin deine Mutter.
Nein. Genau. Mutti, nein, jetzt nicht. Nein, 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 nein. Ich habe...
Komm, jetzt Quatsch beiseite. Okay. Ernstes Thema.
Okay, ist ein ernstes Thema. Also... Wir haben, ich hab mit meiner Mutter, bin mit meiner Mutter groß geworden. Also ich war 6, die haben sich getrennt, meine Eltern. Und meine Mutter hatte wenig Geld und in der DDR gab es eh nicht viel. Und trotzdem hatte ich eine super geile Kindheit. Also mir hat es am Ende nichts gefehlt. Mhm. So ein gewisses Denken kam erst mit 14, als dann so zum Beispiel genau darum ging, Musik. Also du hast halt, wir hatten das große Glück, ich bin ja in Berlin groß geworden. Und da haben wir das große Glück gehabt, dass wir zumindest Westfernsehen und Westrundfunk hatten. Also wir haben halt
RIAS. Also das hast du empfangen, ganz einfach.
Haben wir ganz normal empfangen. Mhm. Es war nicht, es war so gesehen offiziell verboten, aber gemacht hat halt jeder. Und ich bin halt groß geworden mit dem RIAS, also Rundfunk im amerikanischen Sektor. Ich bin groß geworden mit BFBS und BBC. Mhm. Das waren die Sender, die wir gehört haben. Sind wir auch in die Musik rangekommen. Das heißt, es gab, ich weiß nicht mehr, auf dem RIAS gab es eine Sendung, die nannte so ähnlich wie Schlagerparade, hat aber mit Schlager nichts zu tun. Also da war dann auch Musik von
Rock'n'Roll,
Rolling Stones und Basically Rollers und dann aber irgendwann. Aber
Forbidden durftest du nicht hören normalerweise, oder durftet ihr das hören?
Ja, wir haben es halt gehört. Also es war nicht erwünscht, sagen wir mal so. Also Ich weiß nicht, ob es ein Gesetz gegeben hat, was die verboten hatten. Muss ich jetzt passen? Wahrscheinlich. Also es wurde nicht gern gesehen. Mhm. Also ich habe mal in einer Beurteilung von der Schule gehabt, da stand drin, er bezieht sein Wissen aus anderweitigen Kommunikationsmitteln. Also so gut, er guckt Westfernsehen, er hört Westradio und das war halt verpönt.
Schickt sich nicht, ja.
So, und dann kam irgendwann der Punkt, wo du gerne hättest auch mal eine Platte von Udo Lindenberg gekauft.
Mhm.
Ja, gab es halt nicht. Du hattest halt die Chance, über eben zum Beispiel den Rias, über diese montags, freitags ausgestrahlte, ich glaube Schlagerparade, ich weiß nicht mehr genau. Dann hast du halt mit deinem Kassettenrekorder da gesessen und hast aufgenommen.
Ja, gut,
und hast
das habe ich aber auch gemacht.
Ja, aber das war die einzige Chance. Mhm. Es gab dann ein paar Kumpels, die hatten halt ihre West-Omas, West-Tanten, West-Onkels, die dann vielleicht mal eine Platte mitgebracht haben.
Mhm.
Das war es aber. Ich weiß, dass mir meine erste Freundin, da war ich 14, die hatte eine West-Platte. Procol Harum, das erste Album von denen, die hat sie mitgebracht.
Von wem?
Von Procol Harum.
Sprichst du das jetzt richtig aus, Procol oder kenne ich das noch nicht?
Da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. A Water Shade of Pale.
Es ist nicht meine Kindheit.
So.
Kenne ich immer
noch. War ja ein paar Jahre vorher.
Muss ich mir
mal. Also ich habe dir den Titel vorgespielt, du kannst ihn. Ist ja jetzt auf Wust.
Okay.
So, und das war so die erste Westplatte. Die hat sie aber wieder mitgenommen. Die durfte ich mal auf meinen Plattenspieler aufnehmen. Und da waren aber so, das waren so die Anfänge, wo du gesagt hast, es wäre doch zu geil, jetzt einfach in einen Laden reinzugehen und nicht das letzte Jazzalbum von Manfred Krug.
Hm.
Ah, nicht mal das hast du bekommen. Das war auch schon zu gut. Aber von Sternenkombo Meißen, die wolltest du halt nicht hören, die Platte hättest du kaufen können.
Hm.
Sondern eben rein und zu sagen, ich möchte das neueste Stones-Album, das neueste Pink Floyd-Album.
Gab's nicht.
Die Natürlich Chance gab's nicht, Digga. Die hast du nicht. Es gab mal ab und zu, gab's dann mal, hat Amiga in Lizenz erworben von, weiß ich was, Genesis oder keine Ahnung welcher Band. Aber das waren so die Ausnahmedinger.
Okay.
So. Und dadurch, dass wir natürlich auch Westfernsehen hatten, hast du natürlich auch immer wieder mal auch Filme oder Reiseberichte gesehen, wie sieht es in anderen Ländern aus? Oder hast entsprechend Literatur doch bekommen irgendwo.
Und da hattest du ja auch irgendwie Verwandtschaft, die was geschickt hat dazu.
Ja, ich hatte das große Glück. Ich hatte einen Großonkel zum einen, der mir so den einen oder anderen Wunsch erfüllt hat, der aber jetzt eher materiell war, dass das Kind eben Lego oder Matchbox.
Mhm.
Also die Sachen. Und dann hatte ich eine Tante, die lebte in Amerika, in den USA, in Colorado Springs. Die hat dann, da gab es früher Genex, das war so ein Versand, wo du aus dem Ausland über diese Seite, so quasi eine Versandseite, wo du Dinge mit harter Währung in der DDR erwerben konntest, die dann verschickt wurde.
Was also meinst alles, du mit Seite? Ich meine, es gab ja kein Internet.
Nee, also es war ein Katalog dann wahrscheinlich. Ich sage jetzt Seite,
okay.
Bescheuert. Klar, du hast recht. Es war wahrscheinlich ein Katalog,
okay.
Den man bestellen könnte. Ein Genex-Katalog, wo du als Bürger aus dem Ausland, also aus dem westlichen Ausland.
Ich habe nie gehört.
Ja, Genex nannte sich das. Und da habe ich zum Beispiel ab und zu mal ein Paket bekommen.
Da hat sie gestöbert, so, oh, dem kleinen Rüdiger, dem kaufe ich jetzt heute mal das.
Oder beziehungsweise der Familie vom kleinen Rüdiger kaufe ich jetzt das Paket so und so. Da ist Schokolade drin, da ist Schinken drin, da ist eine Salami drin und dann haben die so fertige, so wie du aus dem Versandhandel das auch.
Aber waren die ursprünglich sowieso schon in der DDR waren oder durften die
eigentlich? Nee, das waren, die hatten werden. Die DDR schon.
Okay, also das heißt,
teilweise haben sie die dazu gekauft.
Okay.
Und ich habe zum Beispiel auch ein Fahrrad geschenkt bekommen von meiner Tante aus Amerika. Da,
auch
da
über
war
diese?
Über Genix, ja.
Okay.
Was dann aber ein DDR-Fahrrad war. Also in der DDR hergestellt. Mhm. Aber eben für den Export, was du dann sozusagen über Umwege wieder...
Das ist ja krass.
Ja, okay. Das ist ja wie mit den... Gehört. Aber du kennst doch, also in dem Zusammenhang, du kennst doch die Intershops. Sagt dir das noch was?
Ganz
Intershops dunkel. Gab es zum einen auf der Transitstrecke und in einigen Großstädten. Also in Berlin gab es, glaube ich, 2 oder 3. In diesen Intershops konntest du anfänglich direkt mit der D-Mark einkaufen und hast dann bekommen Milka, Tic Tac, Nutella.
Das durftest du mitnehmen.
Jeans und so weiter. Hast du auch als DDR-Bürger, richtig, konntest du da reingehen und auch einige, da das ein bisschen billiger war, sind auch manche Leute, die so Tagestouristen aus West-Berlin nach Ost-Berlin, haben dann auch dort eingekauft.
Okay.
Das haben die aber irgendwann geändert. Die haben gesagt, nee, das kann ja nicht sein, dass die Leute ihr D-Mark zu Hause horten, die sie von ihrem Westverwandten bekommen haben. Und dann musstest du Forum-Schecks kaufen. Also du musstest deine D-Mark in Forum-Schecks und konntest dann in diesem Intershop als DDR-Bürger nur noch mit den Forum-Schecks bezahlen. Wenn du als wiederum als Bürger aus dem westlichen Ausland
dann durftest du D-Mark nehmen, natürlich.
Dann durftest du natürlich die D-Mark oder Dollar oder whatever nehmen.
Okay.
So.
Aber du schweifst gerade ganz schön ab.
Okay, wir waren aber bei dem Punkt, warum, du wolltest ja wissen, wann ich das gemerkt habe. Also das war so der eine Punkt. Also Reisen, Musik, irgendwann mit 15, 16 bin ich so in die Bewegung, so die damalige DDR-Hippie-Bewegung reingeraten. Dann gab es hier Schwerter zu Flugscharen. Dann hast du halt dieses, wir waren so ein bisschen Peace, Love and Harmony unterwegs.
Sexuell was auch gesehen nicht, oder politisch?
Das klären wir mal in einer anderen Folge oder ohne Mikro. Auch beides. Also wir haben halt die langen Haare gehabt, wir haben die Röhrenjeans, wir haben die Shell Parker.
Ja, die langen Haare hat sie noch, als ich dich kennengelernt habe.
Wieder. Okay. Die Palästinensertücher und so waren wir halt unterwegs und waren auch der Meinung, also auch auf das freiheitliche Denken erstreckt sich auch in der freien Meinungsäußerung, hat aber nicht ganz so gut funktioniert. Also das war halt nicht angesehen. Also wenn du dann in der Lehre im Betrieb die Klappe zu weit aufgerissen hast, da wurde ich dann auch schon mal zum Betriebsdirektor bestellt und sagte, was ist denn Ihnen in der letzten Betriebsversammlung eingefallen? Warum stellen Sie denn so komische Fragen?
Krass, so. Ey. Total also mundverboten.
Ja.
Oder der Versuch.
Ja, dessen. Oder wenn du wie gesagt, Ostberlin groß geworden. Also auch die Situation, wenn du Freunde besucht hast, die in der Nähe der Mauer gewohnt haben, das war schon spooky. Also du wurdest immer kontrolliert. Also du bist einfach nur die Straße lang gelaufen. Okay, das war vom Erscheinungsbild, den langen Haaren, ein bisschen
der
kleine Revoluzer, da könntest du der Staatsfeind sein. Also du hast immer wieder die Situation gehabt, Polizeiwagen, zack, ran, raus, Ausweiskontrolle, warum sind sie hier, wieso? Da musstest du nachweisen, ich war bei dem und dem, der wohnt in der Straße, in der Hauswohnung da oben und so weiter.
Also was mir ja ganz kurz mal am Rande an deiner Akte aufgefallen ist, also ich meine, das waren ja alles jetzt keine Psychologen, die da was reinschreiben durften.
Nein.
Also da siehst du ja am Schreibstil, dass da Hinz und Kienz und Huns und Kuhns irgendeinen Quatsch schreiben durften. Also echt krass. Wen man da beauftragt hat, andere Leute zu bespitzeln.
Naja, du musst halt unterscheiden. Du hast halt die klassischen IMs gehabt, also die informellen Mitarbeiter, die irgendwann von Ministerium für Staatssicherheit angeworben wurden. Die Motivation, dort mitzumachen, war natürlich sehr vielschichtig. Also es gab die überzeugten Sozialisten, die gesagt haben, alles, was wir in der DDR passiert, ist völlig richtig und wir haben die Klassenfeinde von außen. Es gab die überzeugt wurden durch Zwang, weil man sie irgendeiner Straftat überführt hatte, die erpressen konnte. Mhm. Es gab die man, glaube ich, auch mit materiellen Anreizen, dass sie irgendwelche Vorteile hatten, dass sie dann, wenn sie da machen, zum Beispiel eben eine bessere Position in dem jeweiligen Betrieb, in dem sie gearbeitet haben, aufsteigen konnten, mehr Geld. Krass, und so weiter.
Aber dich haben sie nie angesprochen, glaube ich, oder?
Nee, mich haben sie gar nicht erst angesprochen. Ich hatte meinen ersten IM mit 16, weil ich damals, also ja, mit 16 hatte ich schon, also ich denke, mit 14 ging es los. Mhm. Mit 16 hatte ich das, habe ich dann auch nach außen, unbedarft, wie ich war, auch ausgesprochen, was ich denke.
Schon immer gerade raus, ja.
Immer gerade raus, ne, so war ich schon immer. Und alleine dieser Satz, Scheiß Osten.
Mhm. Hast du gesagt?
Ständig, zehnmal am Tag. Also zehnmal am Tag. Irgendwas war immer, wo du gesagt hast.
Wie hat denn deine Mutter reagiert? Hat die dich versucht mal einzufangen? So ein bisschen, komm Rudi, mach mal ein bisschen Rüdiger, sei mal ein bisschen still.
Nee, die hat das gar nicht so mitbekommen.
Ah, okay.
Guck mal, mit 16 habe ich eine Ausbildung angefangen und dann war ich weitestgehend weg. Also ich war ja auch kaum noch zu Hause. Also ich bin zum Schlafen nach Hause gekommen und die Wochenenden war ich so gut wie nie da. Ich habe dann so mit 17 angefangen, auch oft bei Freunden, Bekannten, Freundinnen zu schlafen. Also ich war kaum noch zu Hause, mit 18 bin ich ausgezogen. Also meine Mutter hat das so, das hat die nicht mitbekommen. Na klar, aus der Schule hat sie schon mitbekommen, aber ich war halt auch ein Chaot.
Wie zieht man so als 18-Jähriger aus in der damaligen DDR? Kann man dann sagen, ich suche mir jetzt eine Wohnung oder kann man sagen, hallo Staat, ich hätte jetzt gerne eine Wohnung, weil aus dem Grund möchte ich alleine wohnen, oder wie läuft das?
In dem Fall war es so, dass wir uns eine Wohnung gesucht haben. Also Wohnung war, es gab ja auch.
Also du warst ja nicht mehr allein, du warst ja schon liiert.
Ich war liiert und meine damalige Freundin war auch schwanger.
Okay, ja gut, dann ist es ja, denke ich, eher
klar. Nee, als wir zusammengezogen sind, noch nicht. Nee, da war sie noch nicht schwanger.
Wie hast du das dann gemacht? Also hat man sich einfach in seine...
Ja, das gab also diese kommunale Wohnung, es gab kommunale Wohnungsverwaltung. Und dann gab es auch, ja, Vitamin B war auch wahnsinnig wichtig, dass du jemanden kennst, der jemanden kennt, der jemanden kennt.
Obwohl du so ein kleiner DDR-Hafer warst.
Ich war jetzt nicht so in vorderster Linie. Also ich habe schon meinen Unmut über das ganze System zum Ausdruck gebracht. Aber ich war ja keiner, der jetzt in den Bewegungen in der jungen Gemeinde, wo ich mich zwar mal rumgetrieben habe und in den entsprechenden Clubs, wo wir, das war auch mit 18 schon. Also ich war schon an den Stellen, wo die auch unter der Beobachtung der Stasi waren, aber ich war jetzt keiner, der in den irgendwelchen Bewegungen und irgendwelchen Demos gab es damals noch nicht, aber ich war jetzt nicht an vorderster Stelle. Mhm. Ich war der Stasi bekannt als jemand, der dem Ostsystem nicht gerade sehr positiv gegenübersteht, aber ich habe denen ja nicht groß wehgetan.
Also das heißt aber, nach deinem Auszug, die erste Wohnung hast du dann gleich mit deiner damaligen Freundin, deiner ersten Frau bezogen?
Genau.
Okay.
Eine Einzimmerwohnung. Mhm. Und dann wurde sie schwanger und dann waren wir zu dritt in der Einzimmerwohnung.
Mhm. Und dann, wie alt wart ihr da?
Als wir zusammengezogen sind, war ich 18 und die Große zur Welt kam, war ich 19, knapp 20.
Und dann wolltet ihr schnell weg?
Nö, wir haben das schon noch genossen. Wir hatten einen tollen Freundeskreis und wir hatten wenig Geld, also wir hatten normale Jobs, aber...
Also das heißt, ihr habt beide gearbeitet?
Wir haben beide gearbeitet, ja.
Das war mit Kind ja auch nicht so das Thema in der DDR?
Nee, weil du hast... Wir haben das Kind, die ist mit einem halben Jahr... Oder Dreivierteljahr ist die schon konnte die schon in den Kindergarten gehen. Und wir hatten unterschiedliche Arbeitszeiten. Meine Ex-Frau, die war, hat die immer hingebracht, weil die sehr, sehr früh angefangen zu arbeiten. Und ich habe sie dann halt nachmittags abgeholt. Und haben wir uns reingeteilt. Das ging.
Okay.
Das war nicht so ein Problem. Die Idee letztendlich auszureisen, ist auch wirklich in die Tat umzusetzen, auf die sind wir... gekommen, da hat uns ein Freund draufgebracht. Der hat irgendwann gesagt, ich halte es hier nicht mehr aus. Es gibt Möglichkeiten, ich will versuchen, rüberzukommen. Der hat natürlich dann noch von Flucht gesprochen, was für uns, aber wir hatten ja auch ein Kind. Also die war nicht mal ein Jahr alt. Das haben wir für uns ausgeschlossen. Also das Risiko wären wir nicht eingegangen.
Nee.
Auf gar keinen Fall. Mhm. Aber wir haben dann irgendwann in den Gesprächen, und dann hat es der eine oder andere auch getan, mitbekommen, welche offiziellen Möglichkeiten es zumindest theoretisch gibt. Und ich glaube, ganz ausschlaggebend war, dass ich von einem Schulfreund von mir irgendwann eine Postkarte im Briefkasten hatte, wo draufstehen: Hallo und herzliche Grüße aus der freien und Hansestadt Hamburg. Liebe Grüße, Punkt, Punkt, Punkt.
Oh, schön.
Wo klar war, ey, okay, der hat es geschafft, der hat es gemacht. Und
wusstest du das gar nicht?
Nee. Weil wir uns da auch aus den Augen verloren hatten. Also wir hatten lose Kontakt.
Weißt du heute, wie er rüberkam? Also
ob er der hat es also auch ganz auf legalen Wege. Der uns drauf gebracht hatte, mit dem wir die ersten Gespräche geführt haben, der hat es dann versucht per Flucht und der hat es aber nicht geschafft.
Der ist per Flucht
wollte? Der wollte und ist also aber erwischt worden und ist dann im Knast in Laune.
Aber ist genau zumindest gelandet. Nicht erschossen worden.
Nein, der ist im Knast gekommen. Den haben sie erwischt, haben sie in den Knast gesteckt und der ist dann aber auch... Der war, glaube ich, ich will jetzt nichts falsch sagen, aber ich glaube, der war ein Jahr im Gefängnis und ist dann auch über so eine Austausch-Kaufaktion auch direkt aus dem Gefängnis nach West-Berlin gekommen. Und da habe ich ihn auch wieder getroffen, hatten wir auch Kontakt.
Krass, aber warum war er denn so ungeduldig?
Ja, du hast halt, ja, wir haben auch wilde Fluchtpläne geschmiedet, aber wir waren halt Realist genug. Also das innerhalb von Berlinsversuchen unmöglich. Wenn du die, und du hast das ja auch schon gesehen, wir waren ja auch schon da und du kennst die Bilder, die Flucht, also die Grenzanlagen. So schlecht konnte es einem gar nicht gehen. Also da musste schon irgendwas sein. Aber es gab Sachen, die hattest du in der DDR nicht, aber du hast jetzt nicht, du, das war ja kein Gulag, in dem du gelebt hast. Also das wäre Spaß. Kein Gulag. Also du
What
hast
the fuck is Gulag?
Gulag sind nicht Straflager in Russland damals gewesen.
Okay.
In der Sowjetunion. Also das war schon alles nicht schön. Die Versorgungslage war nicht besonders, aber du hast halt nicht gehungert. Und du hast schon gewissen. Also Kultur wurde ja groß geschrieben, der Zusammenhalt wurde groß geschrieben. Aber was halt gefehlt hat, du konntest deine Meinung nicht äußern, du konntest halt nicht die Musik erwerben, die du wolltest, du konntest halt nicht reisen. Klamottentechnik war es natürlich auch unterirdisch, also du warst darauf angewiesen, entweder was aus dem Westen zu bekommen oder selber zu schneidern, dass du einigermaßen Klamotten anhattest. Weil ich gerade die Gitarre da hängen sehe, eine Gitarre zu kaufen war schon möglich, aber auch diese Versorgungslage war schon ziemlich, ich sag's mal,
vorher beschissen. Deshalb hast du auch schon Nachholbedarf. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gitarren und eine steht im Büro, 7 Gitarren.
Und eine steht in Rostock, 8.
Genau. Ja. Ach Gott, das sind die ganzen Entbehrungen der Jugend.
Ja, ja.
Die sammeln sich jetzt hier im Büro.
Und manche Sachen bleiben auch noch so hängen, dass du eben heutzutage noch Mehlsuppe isst.
Ja, okay, aber ihr habt euch beschäftigt.
Wir haben uns dann damit beschäftigt und haben gesagt, irgendwann, okay, haben uns ein Herz gefasst und gesagt, okay, wir machen das jetzt und sind ziemlich unbedarft einfach in die nächste Polizeistation und haben gesagt,
guten Tag. In die Polizeistation?
Ja, wir hatten keine Ahnung. Also es war jetzt nicht so, dass du permanent Kontakt hattest mit Leuten, die ausgereist sind. Weil, warum? Die waren ja schon weg.
Ja.
So, und andere, also wir haben uns nur das zusammengereimt, da wenn ich raus will, muss ich irgendwo einen Antrag stellen? Also sind wir die Polizei
reinmarschiert?
Guten Tag, wir würden gerne einen Ausreiseantrag stellen. Für wie lange denn?
Ja, für immer.
Wir, für immer. Oh, Augenblick mal bitte. Türen zu.
Oh,
warten Sie mal, dann. Ja, sind Sie völlig falsch. Sie müssen dann bla 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 da.
Aber immerhin haben Sie nett Auskunft gegeben.
Ja, die waren ein bisschen, die waren auch völlig über. Also ich glaube, es gab keinen anderen Kloppis wie uns, die in die Polizei kommen und sagen, guten Tag, wir wollen in West-Berlin.
Ich möchte gerne hier raus.
Ich möchte hier gerne raus. Können wir dann mal machen. So. Dann haben sie uns gesagt,
nee, okay. Naivität auch gar nicht so verkehrt, glaube ich.
Ja, wir haben uns dann die richtige Adresse gesagt, die müssen zum Ministerium des Inneren. Und da sind wir dann halt dahin marschiert. Und auch dann ging das wirklich so 4, 5 Mal. Pförtner, guten Tag. Oh. Ich glaube, da und da. Guten Tag. Nee, ich glaube, da und da. Also, es hat innerhalb des Gebäudes, wir wurden halt immer besser in unserem Spruch, hat es dann ewig gedauert, bis dann auch wieder irgendwie die Frage, wieso, warum, wie lange, warten Sie mal kurz. Und dann sind wir da öfter gewesen. Dann haben mit einem Oberen von der Staatssicherheit diverse Gespräche geführt und haben doch tatsächlich aber formell diesen Antrag stellen können.
Diverse Gespräche heißt das, der hat sich das erste Mal angehört und hat gesagt, jetzt gehen Sie mal in sich, das ist doch alles Quatsch, jetzt kommen Sie mal in 2 Wochen wieder, dann
so
wollen
ungefähr,
Sie das eh nicht mehr.
Ja, und dann...
Hat er versucht, im Erstgespräch euch direkt abzubringen und so auf die Art, dann geh nochmal heim und unterhaltet euch das doch, und kommt dann mal wieder, ob ihr es immer noch wollt oder wie?
Jetzt muss man natürlich sagen, das war 1983, als wir die Anträge gestellt haben. So, das ist jetzt also mal ein paar nicht lange her. Das sind jetzt wie viel?
Naja, ich war 8.
Okay. So. Okay.
Ist ein bisschen her.
Also insofern fällt mir jetzt, also ich weiß, dass es mehrere Gespräche waren. Ich kann dir leider nicht mehr genau sagen, ob wir bei dem ersten Mal, als wir da reinmarschiert sind, im Ministerium des Inneren, ob wir dort gleich den Antrag gestellt haben oder ob das sozusagen Vorgespräch war und er sagte, ich vermute. Wir haben was mitbekommen, was wir ausfüllen mussten und sind zurückgekommen.
Okay.
Und Fakt war natürlich, dass wir dann den Antrag gestellt haben und haben dann nach einem Zeitraum X, den ich auch nicht mehr genau weiß, irgendwann den Bescheid bekommen, Ihr Antrag ist abgelehnt.
Mhm.
Ich glaube auch, dass wir da nochmal hinbestellt wurden. Und dann, lehnen wir ab, fertig, aus. Wir legen Ihnen nahe, den Antrag jetzt auch zurückzuziehen. Und da haben wir aber gesagt, nö, machen wir nicht.
Aber gab es denn eine Chance überhaupt noch, wenn das Ding abgelehnt war?
Ja.
Ah.
Das haben wir ja schon wieder mitbekommen, dass einige, also das, okay. Das wussten wir. Das
war so
wir,
der Erstversuch.
Ja, das wussten wir. Also ich glaube, wir waren vorgewarnt, dass das erstmal so kommen wird, dass die erstmal pauschal.
Kategorisch abgelehnt. Nein.
Ja. So, okay. dann gab's mit meiner Ex-Frau in den ganzen Wirren, haben wir mal kurz uns getrennt, so ganz kurz, und sind dann aber wieder zusammengekommen. Und in dem Zeitpunkt, dann waren wir wieder zusammen. Dass wir getrennt waren, das wussten die. Hast du in der Stasi-Akte, glaube ich, auch gesehen.
Ja, genau.
Genau, das wussten die schon.
Mhm.
Und ich glaube, das haben die dann auch genutzt und haben mich einbestellt nochmal. Und warum auch immer, auf einmal hieß es, sie können doch.
Alleine?
Davon sind die ausgegangen.
Okay.
Weil die ja gesehen haben, also wir haben, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir die Scheidung eingereicht hatten.
Zu lange her.
Bin ich nach Hause und habe gesagt, du, pass mal auf, so und so ist die Situation. Die haben mir gerade ausgestellt, dass ich rauskomme. Wie sieht es mit dir aus? Wir hatten ja auch ein Kind. Mhm. Und sie hat damals gesagt, okay, ich bin dabei. Unsere Eltern waren natürlich not amused. Kann ich so im Nachgang auch nachvollziehen.
Also das heißt ihre Eltern und deine Mutter, oder?
Ja, also das will ihre Eltern, ihr Vater und ihre Mutter. Ich meine, sorry, wie gesagt, wir waren 20 und 21. Quatsch, 21, 22. Wir haben das Land verlassen. Es war damals nicht abzusehen, dass wir je zurückkommen können. Also das war uns klar. Also das hat unsere
Mutter gesagt, wenn du erstmal raus,
rein, ne? Dann darfst du auch nicht wieder rein. Und du wirst die Leute wahrscheinlich, obwohl du irgendwie gefühlt nur 50 Kilometer entfernt wohnst, wirst du einfach für den Rest deines Lebens nicht wiedersehen.
Aber deine Eltern, beziehungsweise deine Mutter, ihre Eltern hätten doch rüberkommen können zu euch.
Also zumindest. Meine Großmutter lebte noch, mein Großvater war schon tot. Meine Mutter selber nicht, weil du durftest als Rentner, also als durftest du...
Rüber dann mal.
Ja, als Besuchsweise.
Okay.
Und ich glaube, damals warst du mit 60 als Frau, mit 65 als Mann, war, glaube ich, damals.
Und vorher keine Chance.
Keine Chance. Ja, da gab es so, du konntest halt Anträge stellen, Künstler haben das teilweise bekommen. Mhm. Und, aber wie gesagt, im Prinzip war es klar, du kommst da nicht raus. Also, meine Ex-Frau hat aber gesagt, nein, wir gehen den Weg zusammen. Ich habe mir das ja auch gewünscht. Klar, hatten wir riesen Bammel.
Mhm, ja, klar.
Weil es ist so, zum einen eben Land verlassen, Familie, Freunde. Du weißt nicht, was kommt. Klar, der Drang danach in diese vermeintliche Freiheit des Westens. Du kannst tun lassen, was du willst. War natürlich aber wiederum so groß zu sagen, okay, wir machen das. Und wer weiß, was das Leben noch bringt.
Aber als die dir das angeboten hatten, dann hast du direkt gesagt, hast du dann gesagt, ich rede mit meiner Frau drüber, ich denke drüber nach, ich melde mich wieder, oder wie läuft das dann?
Genau. Dadurch, also ich habe dem, glaube ich, dann auch gesagt, also finde ich alles super. Ich sage Ihnen aber lieber offen und ehrlich, dass das meine Frau und ich, wir haben uns wieder zusammengefunden, wir sind zusammen, wir sind weiter ein Paar. Und bevor ich hier irgendwas dazu sage, werde ich das logischerweise mit meiner Partnerin erstmal besprechen.
Klar.
Wieder. Und habe sie dann auch gesagt, nachdem sie gesagt hat, okay, ich bin dabei, gesagt, dann musst du jetzt aber mitkommen.
Okay.
Dann sind wir da mal reinmarschiert und sie hatte Riesenbammel, was völlig nachzuvollziehen war. Und dann sind wir aber reinmarschiert und gesagt, okay, ich gehe, aber ich gehe nicht alleine, wenn dann kommt sie mit. Mhm. Und das werde ich nie vergessen, dann hat der Typ doch echt mir die Hand gegeben und gesagt, okay, dann viel Glück im Goldenen Westen.
Boah, krass, da kriege ich Gänsehaut. Oh, da läuft mir ganz geil über den Rücken, das ist schon krass.
Und ich
hat der in dem Moment weiß, echt quasi dir schon gesagt, okay, ich kümmere mich?
Ja.
Und wie lange hat es gedauert dann?
Dann hat es noch gedauert dreieinhalb Monate.
Habt ihr was gehört zwischendrin? Oder?
Ja, natürlich, klar. Du musstest,
also immer
du
mal wieder.
Einen Zettel arbeiten, einen Laufzettel.
Wie lustig.
Da waren dann so...
Wie in der neuen Firma.
Naja, du musstest halt diverse Behörden ablaufen. Stromversorger, Gasversorger, Wohnungsverwaltung, dein Betrieb, in dem du gearbeitet hast und.
Aber ganz kurz, du wolltest sagen, was ich nie vergessen werde, ich bin dir da voll reingefahren, als ihr da wart.
Was ich nicht vergessen werde und wo ich mir bis heute nicht sicher bin, weil der Typ war von der Stasi, das war ein Stasi-Offizier, dem Staate verschrieben. Und ich glaube aber, also der war mir nicht unsympathisch und ich bilde es mir oder mag es mir einbilden.
Er mochte euch auch.
So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber zumindest, dass er zumindest es ein Stück weit ehrlich meinte, als er sagt, viel Glück im Goldenen Westen. Da war natürlich mit dem Satz Goldener Westen eine gewisse Ironie bei, aber ich glaube, er hat mir und uns zumindest doch dieses, ich wünsche euch Glück, das hat er, glaube ich, ehrlich gemeint.
Kann ich mir auch gut vorstellen, ja.
Ich glaube, ja, das hat mich viel beschäftigt. Mhm. Also wir haben dann 3,5 Monate Zeit gehabt, waren aber ziemlich mutig und haben, also die haben gesagt, okay, ihr dürft irgendwann raus, aber das war natürlich noch nicht sicher, aber es war im Osten schon sicher. Also gerade, hey, wie viele Leute sind in den Knast gekommen wegen anderen Sachen?
Ja.
Und eine große Klappe hatten wir ja weiterhin.
Du.
Und haben uns auch, haben uns ja auch sicher gefühlt, so nach dieser Wiese, wir haben ja per se den Freifahrtschein in der Tasche schon, sind ja irgendwann raus. Aber sicher war es halt nicht und trotzdem haben wir gesagt, okay, scheiß drauf und haben angefangen, unsere wenige Habe, die wir hatten, angefangen zu verkaufen. Mhm. Wir hatten einen Ehekredit, den mussten wir auch zurückführen, hatten davon ein paar Sachen gekauft, die wir natürlich alle wieder vertickt haben, um diesen Kredit zurückzuzahlen.
Habt ihr das geschafft aus eigener Kraft, so schnell?
Ja, ja. Okay. Also haben dann alles Mögliche verkauft und.
Also dann sitzt du da auf deiner Bananenkiste, weil du nichts mehr hast und wartest, dass der Tag kommt, dass das Telefon klingelt oder wie?
Nein, es war in dem Fall so, dass wir sogar bei Freunden übernachtet haben und nächsten Tag zurück und da lag ein Telegramm drin und dass wir hätten dann 5 Stunden vorher schon hätten wieder beim Mindestdienst
im Inneren. Scheiße.
Wir sind dann hin, da reingehetzt und sagt, so und so ist es. Ja, ja, okay, okay. Und dann hieß es, okay, Ihre Ausreise steht an, Sie haben jetzt nochmal diesen kleinen Laufzettel abzuarbeiten. Dann kommen Sie morgen früh, sind Sie um 8 wieder hier und dann haben Sie 24 Stunden Zeit, die DDR zu verlassen.
Oh, krass.
Und sind dann früh wieder hin, haben unsere Ausbürgerungsurkunde aus der DDR erhalten, haben eine Art Passierschein, einen einmaligen Einweg-Passierschein.
Über die nächsten 24 Stunden, egal wann oder wie.
Innerhalb der nächsten 24 müssen Sie raus, ansonsten werden Sie ausgewiesen.
Dann wieder zack. Wieder dicht. Ah, dann wirst du aus. Wie,
ja, ja, dann hätten sie uns rausgeschmissen.
Ja, gut, dann ist ja egal,
ja,
wie
klar,
viel Zeit
aber du hättest. Aber du hättest halt, wenn du jetzt dich nicht vorbereitet hättest, so wie wir.
Ja, ja, klar.
Hätten sie dich nach 24 Stunden abgeholt, zur Grenze
dann
gebracht.
Dann wäre alles ungeregelt gewesen.
Alles
ungeregelt. Aber gut, ihr wart ja nicht doof. Ihr habt es halt gemacht, zum Glück.
Und sind dann, und wir hatten sogar einen Fahrplan mit Eltern und Freunden, wann wer, wenn der Tag kommen sollte, war.
Alle gebrieft.
War ein Anruf und das war dann wie so eine Kette, der hat den und den und den. Das war alles vorher ausgemacht. Wer ruft wenn an?
Aber bist du dir sicher, dass sie euch rausgeschmissen hätten, wenn du das nicht geschafft hättest in der Zeit? Oder hätten sie alles wieder schottendicht, dann bleibst du halt hier, wenn du zu blöd bist?
Nee. Also die haben sich natürlich abgesichert, dass du alles, was du zurückzahlen musstest an Geldern, was kommt, dass das weg ist. Aber wenn du jetzt zum Beispiel eine volle Wohnung noch gehabt hättest.
Ja.
Hättest du Pech gehabt. Also hättest du alles da zurücklassen müssen.
Okay, muss ich nicht verstehen. Ich muss vieles von der DDR nicht verstehen. Aber auch diese 24-Stunden-Regel, wenn ich dann eh rausfliege, das ist ja auch so ein bisschen lachhaft dann irgendwie, oder?
Also war halt so. Klar. Vielleicht war das auch so ein Machtspielchen.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, und dann kam halt der Tag. Und dann waren die Freunde wirklich da.
Haben die euch zum Bahnhof gebracht?
Die haben uns dann zum Tränenpalast, klassisch, Berlin, Tränenpalast
gebracht. Da hat man sich verabschiedet, ne, wenn man...
Das war Friedrichstraße.
Krass.
Den gibt es ja heute noch. Das war so ein Glasgebäude und Tränenpalast deswegen genannt, weil dort in der Regel die Verabschiedungen von den Leuten stattfinden, die entweder Tagestouristen, die rüber oder eben viele, so wie wir, die DDR verlassen haben und von dort bist du halt runter in die U-Bahn gekommen und die U-Bahn, auch die Westberliner U-Bahn fuhr ja teilweise durch DDR-Territorium, weil sich das über die Grenzbildung irgendwann so ergeben hat. Da gab es dann halt diese toten Bahnhöfe.
Die Türen nicht aufgegangen, meine ich auch.
Die sind nicht aufgegangen, genau.
Okay.
Du bist halt, also so gesehen bist du selbst als DDR-Bürger permanent durch den Westen.
Wahnsinn.
Nee, Quatsch, andersrum. Du bist als Westberliner permanent durch den Osten gefahren, so rum.
Ah.
Gerade Mist erzählt.
Ja, okay.
Ja, dann haben uns die Freunde da hingebracht. Dann gab es die Tränen. Eure
Eltern, habt ihr die nochmal gesehen?
Nein, also... Doch, ich glaube, meine Mutter kam noch mal ganz kurz früh und die Eltern meiner Ex-Frau kamen auch noch mal ganz kurz.
Also zu euch dann nach Hause noch mal?
Ja, so als zur Verabschiedung, als letzte Umarmung. Und wir sind halt ganz normal mit unseren, wir hatten, also unsere Habe bestand aus 1, 2, 3 Koffern, ein Kinderwagen mit Kind, zwei Rucksäcke mit Tragegestell und meine Fototasche damals, die war mir wichtig, die steht jetzt noch im Keller aus Leder. Die letzten Ostmark, wir hatten irgendwie noch 300 Ostmark, die haben wir unseren Freunden geschenkt.
Was will ich damit, ja. Aber ihr hattet schon einen Plan, also ihr wusstet, wo ihr aussteigt, wo ihr ankommt, was ihr tun müsst.
Wir wussten nur, dass es in Marienfelde das Übergangslager nannte sich das, gab.
Das war permanent seit 1900 XY.
Ja, ja, genau.
Für
genau.
die wirklich raus durften.
Ja.
Da, okay.
Und ich glaube aber sogar, dass der, und das doch, ich glaube sogar, dieser Stasi-Typ hat mir da einen entscheidenden Hinweis gegeben. Wenn sie dann und so. Also,
wie
gesagt, der war ganz fit. Und dann sind wir durch die Grenzkontrolle, da habe ich einen Riesenschiss gehabt, weil wir auch die Koffer, wir haben die so voll gebumst mit dem, was uns wichtig war. Also, da waren eben auch ein paar Andenken, ein paar Bilder, selbst ein Fotorahmen, alles, was uns gedacht haben. So, was ist wichtig? Also Klamotten hatten wir kaum was. Da haben wir gesagt, ja, okay, die müssen uns dann irgendwann, wenn wir dann in unserem neuen Leben sind, dann nach und nach kaufen.
Ja.
Nur geschätzt, hoffentlich wühlen die diese scheiß Koffer nicht durch. Dann wäre ich erschossen, verloren gewesen.
Warum?
Weil ich das nie wieder hätte so einpacken können.
Ach so.
Ich hatte ja tagelang, wochenlang zeigt das auf Millimeter genau da irgendwie reinzuquetschen.
Okay, weil es einfach so voll war. Es war jetzt nicht
voll,
zerboten.
Voll schwer, nee.
Na, okay.
Und das ging aber zum Glück. Und wir halt da erstmal runtergestolpert in dieses U-Bahn-System. Im Runterlaufen kommt mir ein Typ entgegen und ich sage, sorry, Tag, wir müssen nach Marienfelde. Wir wollen zu dem Übergangslager. Was seid ihr aus dem Osten? Na, geht mal gleich zurück, wir haben hier noch Probleme hier.
Herzlich willkommen im
Westen. Herzlich willkommen im Westen. Und ich so, großartig. Ouch. Dann habe ich es nochmal probiert. Da kam eine türkische Familie. Mhm. Dann habe ich die gefragt. Die haben uns beim Koffer noch geholfen.
Ach, wie süß.
Im Kinderwagen. Steigt da ein. So, dann sind wir in diese U-Bahn eingestiegen und sind losgefahren. Und dann kam ja diese toten Bahnhöfe. Und du warst ja so gefühlt, du bist ja auf dem DDR-Gebiet noch eingestiegen. Du bist ja in der DDR noch in die U-Bahn gestiegen. Mhm. Also für mich war das klar. Das war für mich noch DDR. Oh, und dann geht die Tür auf von dieser scheiß U-Bahn und geht und die hat da angehalten und da war ein Kiosk. Mhm. Die Tür geht auf und da steht ein Kiosk und da war Bravo, Bunte, Coca-Cola, Fanta.
Oh.
Und wir sehen das Ding. Mhm. Meine Ex fängt an zu heulen, ich fange halt an zu heulen.
Ich heule. Wir haben
uns Arm gelebt. Puh. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt sind wir safe, jetzt sind wir raus. Jetzt sind wir raus, jetzt sind wir im Westen. Und dann begann, war alles neu.
Krass. Ah, schön, du erzählst mir jetzt nicht das erste Mal, aber es ist immer wieder echt bewegend.
Aber ja, ich musste auch gerade kurz Luft holen, weil dieser Moment, als die Tür da aufging und uns klar war, jetzt haben wir es wirklich, weil wir hatten auch so eine Angst noch davor, dass die uns dann doch wieder, dass wir doch wieder, die sagen, nö, also Spaß.
Mhm. Ab komm mal zurück, schön zurück.
Ja. Schön zurück, du kannst mit dem Kind zu Hause bleiben und du, Timi, gehst in den Knast.
Ja, klar. Hat bestimmt auch ein paar Tage gedauert, oder? Bis man so richtig.
Na, wir waren, nee, das ging.
Entspannt
weil,
war, oder?
Nee. Wir sind ja in diesem Lager also wir haben es dann geschafft, uns durchzuschlagen und auch die Busfahrer und haben uns ohne Fahrschein mitgenommen. Mhm. Wir waren ja als Ossis auch so von den Klamotten in den Koffern, waren wir jetzt so erkannt.
Identifiziert.
Ja, ja. Und in diesem Übergangslager haben wir dann auch gleich ein Zimmer bekommen. Das war ziemlich, und dann waren die ersten Tage ziemlich, ziemlich spannend, weil du warst halt jetzt im Westen und musstest zu den Amerikanern, zu den Briten, zu den Franzosen, zum Bundesnachrichtendienst.
Die haben dich
überall verhört.
Hallo, ich bin jetzt
ja,
da.
Ja, rauf, Zimmer.
Also das war, hattest du da auch wieder einen Laufzettel so, geh jetzt dahin oder wie stelle ich mir das vor?
Mehr oder minder, ja, ja. Und du musstest halt also zu den allen Reihen, wurdest da verhört. Du hättest ja auch ein DDR-Spion sein können.
Ja, klar.
So, da haben die dir ganz viele tausend Fragen gestellt, dann.
Was, ja. Weißt du, was passiert wäre, wenn du dich verweigert hättest? So, gehe ich nicht hin. Geht nicht, ne? Also, wer hätte dafür Problem gesorgt, dass du.
Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen.
Hast du einfach gemacht, brav.
Ja, klar, machst du es.
Ja, klar.
Warst du froh, dass du da warst.
Hm.
Und das war, also, das, du bist in dem neuen Land, du wolltest ja da. Okay, ich glaube, damals, du warst ja. Aufgrund dessen, dass du vorher in der DDR gelebt hast, warst du automatisch deutscher Staatsbürger.
Mhm.
Also, davon hatte ich auch gehört. Aber trotzdem unterliegst du ja dann auf jeden Fall den Gesetzmäßigkeiten der Bundesrepublik Deutschland.
Klar.
Und ich sage ganz einfach, sie kommen jetzt in unser Land rein und dann machen sie das. Fertig aus. Ansonsten wärst du in den Knast gekommen wahrscheinlich, ja, wenn du dich verweigert hättest. Okay. Hätten sich in Haft genommen.
Mhm.
Klar, warum nicht? Aber das war ja nicht das Problem. Wir hatten ja nichts zu verstecken. Wir waren ja halt froh, dass wir da waren. Und dann bist du halt diese ganzen Behördengänge durch, um dich dann später eben bei einem Arbeitsamt zu melden. Und dann hast du angefangen, dir eine Wohnung zu suchen, eine Arbeit zu suchen. Mhm. Das hat alles glücklicherweise, weil wir da hinten, weil wir da sehr hinterher waren, hat das schnell geklappt. Wir haben also nach einem, ich glaube, wir haben einen Monat nur, muss ich nochmal meine Ex-Frau fragen, aber ich glaube, es war nur ein Monat, da hatten wir beide Jobs und eine Wohnung und konnten nach raus und konnten uns anfangen, da ein neues Leben aufzubauen.
Und die Kinderbetreuung damals dann im Westen, in Berlin, war die ähnlich gestrickt?
Nee, die waren, wir haben angefangen mit einer Tagesmutter, wo wir den gebracht haben, und haben dann aber ziemlich schnell glücklicherweise den Kindergartenplatz bekommen.
Und den gab es aber schon ganz tags?
Ja.
Okay.
Ja, ja, du hast früh abgegeben und abends.
Mhm. Weil es war ja bei uns jetzt hier auf dem Land, wo ich groß geworden bin, undenkbar. Ich war bis um 12 im Kindergarten, danach ging es ab nach
Hause. Na gut, die Tochter war anderthalb.
Ja, das hätte es schon gar nicht gegeben hier.
Ja, die war also anderthalb und dann gab es, glaube ich, am Anfang, wie gesagt, eine Tagesmutter und dann zeitnah den Kindergarten. Ja.
Mhm. Aber krass finde ich auch, dass als ich deine Akte, so kam ich ja auch drauf, gelesen habe, dass ja echt lange, als ihr schon im Westen gelebt habt, dass man euch immer noch bespitzelt hat. Das finde ich krass.
Na gut, der Hintergrund wahrscheinlich war auch der, dass wir hatten ja, okay, du hast ja dann normal noch telefoniert. Also diese Telefonate, die wurden natürlich abgehört. Ich glaube jetzt nicht unbedingt jedes Telefonat, was von West nach Ost oder von Ost nach West ging. Und wir waren damals auch bestrebt und haben versucht, ein befreundetes Pärchen, also gute Freunde von uns, die in der DDR zurückgeblieben sind und die aber auch den Wunsch hatten, rauszukommen, für die haben wir uns eingesetzt.
Mhm.
Und auch, es gab einen Anwalt in Berlin, der sich darum gekümmert hat, Leute rauszuholen, der das aber ehrenamtlich, wurde auch kein Geld hin. Insofern waren wir für die DDR schon noch aufgrund wahrscheinlich der Telefonate schon noch präsent. Also wir haben natürlich auch weiter mit den Eltern telefoniert, Großeltern, Freunde eher weniger, weil wir hatten in der DDR schon ein Telefon, also wir hatten damals keins. Also meine Mutter hatte nur das große Glück, immer ein Telefon gehabt zu haben, weil mein Vater früher einen Job hatte, wo man ein Telefon erforderlich war. Und von da waren wir schon noch ein bisschen im Fokus, aber die haben uns auch nicht, man muss mal denken, ich war 21, ich war jung, ich war ein bisschen doof und ich war jetzt keine große Gefahr. Ich war jetzt halt nicht die große Gefahr, aber natürlich, dass wir versucht haben, dann auch Leute auch weiter zu animieren, also dass wir versucht haben, Leute zu animieren, ebenfalls die DDR zu verlassen, damit waren wir noch im Fokus drin bei denen. Und deswegen haben die uns auch tatsächlich noch jemand nach Hause geschickt. Also in West-Berlin schon war irgendwer bei uns, der dann später der Staatssicherheit, also im Auftrag der Staatssicherheit. Wir haben aber nie rausbekommen, wer es war. Also wir haben einen, also die von den drei IMs, die da auf mich mal angesetzt waren.
IM für alle, die es nicht wissen.
Informelle Mitarbeiter der Staatssicherheit.
Okay.
Konnte ich zwei identifizieren. Einer war ein Klassenkamerad aus der Berufsschule. Der zweite war leider Gottes ein sehr guter Freund.
Krass, im Nachgang, ne?
Im Nachgang. Und der dritte oder die dritte, die dort benannt wurde, die uns dann eben noch aufgesucht hat in West-Berlin noch, da habe ich nie rausbekommen, wer es war.
Und wieso wusstest du von den anderen beiden?
Weil das bei dem einen war, bei dem aus der Lehre war klar, weil das ergab sich aus dem Kontext. Der hat dann irgendwie Bericht auf der Fahrt, auf dem Nachhauseweg.
Ah, okay, dann war
klar. Ich bin mit einem immer, der hatte den ähnlichen Hauseweg wie ich von der Berufsschule aus. Das gab den einen nur. Und mit dem habe ich im Prinzip fast jedes Mal nach der Berufsschule in der S-Bahn gesessen. Hat sich selber geoutet. Das hat sich, das war über einen anderen Freundeskreis. Das ist, blöderweise, das war sogar der, den ich nachholen wollte. Es hat sich so ergeben, ich kann über ihn reden, weil er ist leider schon tot. Der ist,
aber ihr habt nochmal die Chance, ihr hattet nochmal einen.
Wir hatten einmal, ja. Aber das war.
Ihr habt es aber nicht richtig klären können, ne?
Nee, da war Alkohol im Spiel. Und Zorn von meiner Seite, Unverständnis von seiner Seite.
Das heißt, ihr habt euch in der Kneipe getroffen oder was?
Wir haben uns in irgendeiner Kneipe irgendwann durch Zufall getroffen und dann kam das zur Sprache. Und ich habe aber das Gespräch irgendwann, trotz Alkohol, irgendwann gesagt, das hat jetzt hier keinen Sinn. Wir sind beide viel zu betrunken, um darüber zu reden. Die Emotionen kochen viel zu hoch. Ich hatte sicherlich meine berechtigte Wut und er hatte vielleicht sogar seine Berechtigung, dass man ihn, ich glaube, auch ein Stück weit gezwungen hat, Pistole auf die Brust gesetzt hat.
Aber er hat es nicht.
Aber nie geklärt, ich werde es auch nicht klären, wieso hat er erst gestorben.
Aber
er ist tot.
Hast du es ihm verziehen? Also ist es für dich okay heute? Oder hättest
Oder
ist es nicht abgeschlossen?
Ist nicht abgeschlossen für mich. Weil abschließend konnte er sich nicht erklären. Also ich habe da nicht, weil wir haben dann den Kontakt verloren.
Ja, schon, also aber kannst du für dich nicht einen Haken trotzdem dran setzen?
Ja, okay. Ja, also im Endeffekt gibt es da keinen Groll mehr. Nein, das ist okay. Genau. Nein. Wenn ich an ihn jetzt denke, denke ich nicht mit Groll, dann versuche ich eher an die schönen Zeiten zu denken. Und, sag mir, wie ich jetzt gerade sage, vielleicht ist es sogar so, dass er hatte seinen schwachen Moment, den man vielleicht irgendwie ausgenutzt hat. Aber
und die dritte Person weißt du nicht?
Keine Ahnung. Nein, wir haben auch mit meiner Ex beide oft genug drüber gegrübelt, aber wir sind nicht drauf gekommen, wer es zeigt. Ach, am Ende ist auch schon.
Es ist jetzt auch wurscht.
Jetzt überlegt man wieder
an,
das war ja irgendwann zwischen 1984 und zwischen 1989. Jetzt überlegt man, wie lange das her ist und was passiert. Am Ende interessiert es kein Mensch mehr. Ja.
Ernstes Thema heute, aber immer wieder bewegend, ja.
So war das damals, mein Schatz. Jetzt haben wir lange geredet, ne?
Ja, weiß ich gar nicht. Wie viel Uhr haben wir denn?
Gute Frage.
Oh, ja, wir müssen mal wieder, jetzt kommt wieder eins unserer Lieblingsthemen, wir müssen mal wieder kochen. Es ist schon Zeit.
Wer kocht denn heute?
Zusammen.
Ja? Okay. Ich setze das Nudelwasser auf.
Prima.
Schön war es mit dir, mein Schatz.
Ja, ich danke dir.
Ich danke dir.
Das nächste Mal gerne wieder.
Genau.
Da gehen wir zu. Ja, ich bin mal gespannt. Nächstes Mal darfst du mal ein Thema liefern. Eine Idee.
Die hattest du ja aber nicht im Kopf heute, oder? Die hast du doch so.
Nee, das kam jetzt echt spontan. Aber ich fand das jetzt, nachdem ich heute echt einen anstrengenden Arbeitstag hatte, total angenehm. Also finde ich das immer wieder interessant, bewegend, spannend, das von dir zu hören, wie das war. Und hat natürlich auch heute für mich den Vorteil gehabt, dass ich nicht viel reden musste.
Okay. Ist ja auch mal nicht verkehrt.
Ja.
Nein, ich schwelge ja auch gerne. Und ich finde es auch ganz gut, das immer wieder mal zu erzählen, dass man es tatsächlich auch nicht vergisst.
Ich sag ja mal, schreib ein Buch. Vielleicht solltet ihr zusammen schreiben.
Ich habe eine Idee. Lass mich mit dir einen Podcast machen.
Ja. Coole Idee.
Ja, nee, schreiben müsstest du übernehmen. Du wärst dann mein Ghostwriter.
The Ghostwriter.
Ich erzähle ein bisschen und du musst es in literarische Form bringen.
Und nicht in platt, sondern auch Hochdeutsch. Hä? Naja, um nochmal an den Anfang unserer Unterhaltung zu kommen, als mein Vater anrief.
Ach so, der Vater.
Ja, der Vater, den rufe ich jetzt mal an.
Oder
du das mal jetzt zuerst.
Gut. Okay.
In diesem Sinne.
In diesem Sinne, mein Schatz.
Das war
bis zum nächsten Mal.
Ciao.